Bayern 2. Positionen.
Heute von Jehovas Zeugen in Deutschland.
Guten Morgen. Wir freuen uns, dass Sie uns zu dieser frühen Zeit zuhören. Heute stellen wir Ihnen eine ganz besondere Ausstellung in München vor. Sie steht unter dem Thema »Die Bibel – ein Handbuch fürs Leben«. Über 60.000 Besucher haben die Ausstellung bereits in Selters, Berlin, Hamburg, Wien und Düsseldorf gesehen. Präsentiert werden historische Bibelausgaben, archäologische Funde und informative Kurzfilme. Die Ausstellung wurde so konzipiert, dass sie auch junge Leute anspricht. Hören wir uns einmal an, was Schüler und Lehrer erwartet.
Also gut, ihr Lieben, öffnet bitte mal euer Schulbuch auf der Seite 34. Heute geht es einfach darum, wie sich die deutsche Sprache entwickelt hat, welche Entwicklungsstufen damit verbunden sind. Wisst ihr eigentlich, woher viele unserer Sprichwörter kommen?
Nein.
Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ist doch bekannt. Jana, was meinst du?
Das kommt doch von Goethe, oder?
Ja, Goethe hat eine ganze Reihe geflügelter Worte geschrieben und abgefasst, aber dieses Sprichwort stammt aus einer viel älteren Quelle, lange vor Goethe, nämlich aus der Bibel. Nachdem die Bibel ins Deutsche übersetzt wurde, stand sie immer mehr Menschen zur Verfügung, also man las darin und zitierte auch daraus. Und so kam es, dass die Bibel allmählich die deutsche Sprache prägte. Vielleicht habt ihr davon gehört, dass demnächst eine Bibelausstellung gezeigt wird. Dort erfährt man, wie deutsche Bibelübersetzungen entstanden sind und warum das Übersetzen eigentlich so schwierig ist. Da ist eine ganze Menge damit verbunden, aus einer alten Sprache in die Gegenwartssprache zu übertragen. Und weil das gut zu unserem Stoff passt, schlage ich vor, dass wir am nächsten Montag mal eine Ausstellung besuchen. Was meint ihr? Wie denkt ihr darüber?
Keine Schule!
Überwältigend.
Ja, herzlich willkommen. Woher seid ihr denn?
Wir kommen aus der Gesamtschule, ganz hier in der Nähe.
Ja, also ihr seid hier in der Bibelausstellung, die Bibel, ein Handbuch fürs Leben. Und wie das Thema eigentlich schon sagt, möchten wir nicht nur so historische alte Bibeln zeigen, sondern auch den praktischen Zusammenhang mit unserem täglichen Leben. Aus dem Grund gibt es auch so einige Stationen, die gucken uns nachher an. Da kann man interaktiv mitarbeiten. Aber als erstes würde ich euch gerne mal erklären, woher der Ausdruck kommt, ein Buch aufschlagen.
So eine ähnliche Frage hatten wir doch im Deutschunterricht.
Ja, stimmt.
Also dieses dicke Buch soll euch das mal veranschaulichen. Man hat in Deutschland mit dem Buchdrucken angefangen und da hatte man zu Anfang Schwierigkeiten mit dem Falzen. Das heißt, der Buchrücken war höher als die Seiten vorne. Im Laufe der Zeit haben sich diese Seiten dann aufgerichtet, dann konnte da Flüssigkeit einziehen oder sich Ruß dazwischen setzen und das hätte das Buch zerstört. Weil die Herstellung so teuer war, hat man sich überlegt, dass man das mit einem Schloss verschließt und dann sind die Seiten gesichert. Aber ein verschlossenes Buch kann man nicht lesen. Aus dem Grunde musste man dieses Buch buchstäblich aufschlagen. Und da haben wir diesen Begriff also bis heute her, ein Buch aufschlagen oder die Bibel aufschlagen. Und ich würde jetzt gerne mal einen Freiwilligen haben, der das mal testet.
Ja, ich könnte es machen.
Okay. Ja, super. Aber das ist noch nicht alles. Die Bibel hat eigentlich zu allen Zeiten Menschen irgendwie beeinflusst. In der Kunst, in der Musik oder im Rechtswesen zum Beispiel. Was am meisten vielleicht auffällt, ist in Sinnsprüchen. Man geht davon aus, dass 1000 Sinnsprüche ungefähr auf die Bibel zurückzuführen sind. So ein paar haben wir hier in dieser Schautafel. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr welche davon kennt.
Ja, seine Hände in Unschuld zu waschen.
Ein Wolf im Schafpelz, wo steht das denn?
Gute Frage. Hier in der Schautafel wird das extra gezeigt. Und zwar steht hier unten, das könnt ihr nachlesen, dass das aus Matthäus Kapitel 7, Vers 15 ist. Und in dem Vers heißt es, nehmt euch vor den falschen Propheten in Acht, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie raubgierige Wölfe.
Ja, ich hätte auch mal eine Frage. Also, wenn die Bibel von Menschen geschrieben wurde, ist da nicht eine Menge auch menschliche Fantasie mit eingewoben?
Gut, dass Sie diese Frage gestellt haben. Also wir gehen gleich mal zum nächsten Schaukasten und da finden wir nämlich so einige archäologische Beweise. Könnt ihr euch denken, was das hier sein soll?
Das sind ja Tonscherben. Hat man die Bibel damals auf Scherben geschrieben?
Also das sind Tonscherben, gut erkannt, die nennt man Ostraka. In biblischer Zeit waren das so Kurznachrichten, so SMS. Und anhand dieser Botschaften kann man die Zuverlässigkeit der Bibel überprüfen. Und zwar dadurch, dass genaue Zeit-, Ortsangaben und Personenangaben gemacht werden. Das hat man im Märchenbuch nämlich nicht. Diese Tonscherben belegen zum Beispiel viele Namen, die auch in der Bibel vorkommen. Eines dieser Ostrakons berichtet von der Belagerung der Stadt Lachisch durch den assyrischen König Sanherib. Und genau das steht auch in der Bibel. Hier haben wir den Meserstein. Das ist natürlich nicht das Original. Das Original haben wir im Louvre in Paris. Der König Meser von Moab, das wird auch so in der Bibel erzählt, hat also einige Ortschaften erobert und hat dann diesen Bericht verfassen lassen. Da wurde auch das Tetragrammaton oder JHWH verwandt. Das ist der Name des Gottes Israels. In der 18. Zeile findet man die Inschrift, das steht hier daneben, ich lese euch das mal vor. Ich nahm von dort die Geräte Jahwes und schleifte sie vor Kamos. Und damit ist das wahrscheinlich der älteste außerbiblische Beleg für den Gebrauch des göttlichen Namens. Und dieser Name Jehova kommt in der Bibel fast 7000 Mal vor.
Meine Eltern haben mal gesagt, Jehova sei der Name einer Sekte.
Also die Antwort könnt ihr euch selbst geben. Wenn ihr euch mal hier die Bibeln genau anschaut, die hier ausgestellt sind, das sind katholische, protestantische und auch jüdische Übersetzungen. Keine von Zeugen Jehovas. Die meisten verwenden aber interessanterweise den Namen Jehova oder Jahwe. Und das ist ganz leicht zu erkennen, weil das ist nämlich so rot eingekringelt. Ich bin mal gespannt, was ihr zur nächsten Schautafel sagt. Wir können da ja mal hingehen.
Das ist ja ein riesiger Stammbaum und da hängen ja kleine Bibeln an den Zweigen.
Ja, gut erkannt. Also dieser Baum veranschaulicht eigentlich die zeitliche Entwicklung der deutschen Bibelübersetzungen und auch welche Quellen genommen worden sind. Diese einzelnen Zweige stehen also für sogenannte Traditionen. Das heißt, woher die katholischen Übersetzungen kamen, die protestantischen und auch die jüdischen. Wisst ihr eigentlich, in welchen Sprachen die Bibel ursprünglich geschrieben worden ist?
Das ist doch in der Sprache der Juden, oder?
Ganz genau, Althebräisch.
Aber auch in Griechisch, um genau zu sein, in der Koine. Das war die damalige griechische Umgangssprache.
Sehr gut. Aber jetzt haben wir noch eine gemeine Frage. Was war wohl die erste deutsche Bibelübersetzung?
Die von Martin Luther.
Also so denken viele. Aber es gab vor Luther mindestens 70 andere deutsche Bibelübersetzungen. Zum Beispiel diese prachtvolle Wenzelbibel, die man sich da hinten auch noch angucken kann. Aber noch viel früher, und zwar 1200 Jahre vor Luther, wurde eine Bibel ins Gotische übersetzt, die sogenannte Wulfila. Wenn man jetzt also Gotisch als germanische Sprache sozusagen als Vorläufer von Deutsch nehmen wollte, dann wäre das also die erste deutsche Bibelübersetzung gewesen.
Das war aber eine sehr schwierige Frage.
Aber noch schwieriger war es für viele Übersetzer, eine gute Bibel herzustellen. Hier haben wir eine Schautafel mit einem Beispiel, das mir besonders gut gefällt. Und zwar wollte ein Missionar den Eskimos eine Bibel übersetzen. Und dann stieß er auf den Begriff Lamm Gottes. Und die meisten Eskimos haben also keinen Schimmer, was ein Lamm ist. Und dann hat er sich das überlegt, dass er das mit kleiner Seehund Gottes wiedergibt. Ist das nicht eine gute Idee?
Das ist zwar nicht ganz genau, aber man weiß wenigstens, was damit gemeint ist.
Und das ist bis heute immer noch die größte Herausforderung beim Übersetzen. Man kann einfach nicht jedes Wort genau übersetzen und dann noch verständlich bleiben. Also man muss so einen Mittelweg finden. Und wenn wir daran denken, die Ausstellung heißt ja die Bibel ein Handbuch fürs Leben, also ich möchte es praktisch nutzen, dann muss ich es auch gut verstehen können. Und damit sind wir eigentlich schon bei dem weiteren Schwerpunkt dieser Ausstellung, nämlich dem multimedialen Teil. Zum Beispiel werden hier Fragen beantwortet wie ein glückliches Familienleben, wie kann man das führen? Oder besonders für euch Jugendliche, wie kann man mit Gruppenzwang umgehen? Oder auch Fragen über den Sinn des Lebens, wie sieht die Zukunft aus? Aber ein Thema, weil das fand ich besonders toll auch für mich, möchte ich euch echt empfehlen. Es geht darum, dass die Bibel eine Kraft zum Guten ist. Und da findet ihr ein Video mit dem Lebensbericht eines Mannes, der als Kind miterleben musste, wie die Nationalsozialisten seinen Vater hinrichteten, weil er aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigert hat. Und er selbst wurde später in der DDR auch wegen Wehrdienstverweigerung jahrelang inhaftiert. Hört doch einfach mal in das Video rein.
Meine Eltern hatten einen sehr starken Glauben, nicht nur an Gott, sondern auch an die Bibel. Mein Vater konnte es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, Wehrdienst zu leisten und lehnte ihn ab. Ich ging in die Schule, er ging zum Bezirkskommando und hat dort erklärt, dass er gewissensmäßig kein Soldat sein kann. Er wurde zu Tode verurteilt und hingerichtet. Natürlich haben der Glaube meiner Mutter und die Treue meines Vaters und ihr Glaube an die Auferstehung mich sehr beeinflusst in meinem Leben, wofür ich heute noch dankbar bin. Später als junger Mann wurde ich in der ehemaligen DDR verhaftet. Die schwierige Zeit ist oft die Zeit der Verhöre. So war ich zum Beispiel in einer Einzelzelle, kleinen Zelle im Keller mit wenig Licht. Ich hatte keine Kraft zum Beten und war wirklich kraftlos. In der Zelle ist nicht viel außer einer Pritsche, wo man schlafen kann, und an der Wand hängt eine sogenannte Hausordnung, die man nicht beachtet. Aber irgendwann habe ich die angeschaut und umgedreht, und was lese ich auf der Rückseite? Den Text eines Liedes, den Jehovas Zeugen in ihren Zusammenkünften singen. Und sofort kam mir meine Kraft wieder, weil ich wusste, hier waren auch andere Brüder, die ausgeharrt haben und treu geblieben sind. Es zeigt mir ganz deutlich, dass Jehova wirklich die Kraft gibt, die über das Normale einfach hinausgeht.
Also der Beitrag war schon sehr bewegend. Mir war nicht bewusst, dass Jehovas Zeugen während der NS-Zeit und auch während der DDR so stark verfolgt und so misshandelt wurden.
Aber wenn alle Christen so friedlich gehandelt hätten, dann hätte es doch bestimmt weniger Kriege gegeben, oder?
Also das finde ich auch.
Können wir uns noch mehr solcher Videos anschauen?
Ja, gerne, so viel ihr wollt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf die Internetseite jw.org gehen, da gibt es ja auch einen Stand. Und da kann man noch andere Formen der Bibel kennenlernen, zum Beispiel für Gehörlose oder auch für Blinde ist da eine Ausstellung. Und wenn ihr selbst Bibelschreiber werden wollt, da haben wir was ganz Besonderes, und zwar eine Besucherbibel. Da kann jeder einen bestimmten Bibeltext reinschreiben.
Ey, sowas wollte ich schon immer mal.
Ja, wie cool, ey.
Ja, das waren nur einige Highlights, die diese multimediale Bibelausstellung zu bieten hat. Wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie doch einfach vorbei. Die Ausstellung beginnt am 26. Dezember dieses Jahres und endet am 10. Januar 2016. Man findet sie in der Nähe vom Olympiastadion, im Kongresssaal von Jehovas Zeugen in der Riesstraße 4. Der Eintritt ist frei, Parkplätze sind vorhanden und eine günstige U-Bahn-Anbindung erlaubt es Ihnen, die Ausstellung bequem zu erreichen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Besuch und noch einen schönen Sonntag.
Sie hörten eine Sendung von Jehovas Zeugen in Deutschland. Wir machen darauf aufmerksam, dass es sich dabei um keine redaktionelle Leistung des Bayerischen Rundfunks handelt.